Steine aus dem Weg geräumt, so das Thema heute Abend. Und ihm liegt ein Text aus Jesaja 49 zugrunde, den wir jetzt gemeinsam lesen wollen. Und Andreas, darf ich dich dann bitten, mit uns zu beten? Jesaja 49, die Verse 7 bis 17. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem, der verachtet ist von den Menschen und verabscheut von den Heiden, zu dem Knecht, der unter Tyrannen ist. Könige sollen sehen und aufstehen, und Fürsten sollen niederfallen um des Herrn willen, der treu ist, um des heiligen Israels willen, der dich erwählt hat. So spricht der Herr: Ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tag des Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land aufrichtest und das verwüstete Erbe zuteilst. Zu sagen den Gefangenen, geht hinaus, und zu denen in der Finsternis, kommt hervor. Am Wege werden sie weiden und auf allen kahlen Höhen ihre Weide haben. Sie werden weder hungern noch dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. Ich will alle meine Berge zum ebenen Weg machen, und meine Pfade sollen gebahnt sein. Siehe, diese werden von Ferne kommen, und siehe, jene von Norden, und diese vom Meer, und jene vom Land Sinim. Jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobt ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen. Der Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind immer da vor mir. Deine Erbauer eilen herbei, aber die dich zerbrochen und zerstört haben, werden sich davonmachen.
Herr Jesus, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du der Erlöser bist. Wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du tröstest und dass du Arzt und Heiler bist. Und so möchten wir dir Dank sagen, dass wir das von Herzen, von ganzem Herzen annehmen dürfen und dass du das für uns persönlich sein willst und auch bist. Wir danken dir für den Abend. Wir danken dir dafür, dass wir in einem Land leben, wo wir uns so frei treffen dürfen. Und wir möchten dich jetzt bitten, dass du den Bruder segnest, dass er zu uns redet, dass er unsere Herzen anrührt und dass wir erkennen dürfen, was dein Wille ist. Danke, dass wir das von Herzen wissen dürfen, dass du uns lieb hast. Amen.
Amen. Sie erleben das jetzt ja auch, wie man von allen Seiten schöne Advents- und Weihnachtsgrüße und Wünsche bekommt. Das ist eine nette Sitte. Wie gesagt, die Kaufleute sagen es noch im Laden und so weiter, wünschen Ihnen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Manchmal denkt man, ist da viel dahinter. Für die meisten Leute ist das ja doch sehr leer. Und wir wissen auch, dass für die Leute, die in großer Traurigkeit sind, das auch nicht sehr viel hilft. Wir denken da besonders an die Kranken. Das ist mir immer hier auf der Lahö ganz besonders stark in meinem Empfinden, wenn man hinunterblickt in die Krankenzimmer der Klinik. Was wird da heute Abend geseufzt? Und was wird da heute Abend gelitten in Menschen, auch mit schwerem Lebensschicksal? Menschen, die nie mehr ihre Gesundheit wiederbekommen. Es gibt doch sehr viel Leid und deshalb wollen wir unsere Weihnachtswünsche und Adventswünsche ein bisschen tiefer machen. Es ist ja was ganz Besonderes. Das gibt's. Also in der ganzen Welt war ich viel unterwegs, auch in der Adventszeit, in der ganzen Welt nicht, wie wir Advent feiern. Das ist eine deutsche Besonderheit, nicht bloß der Adventskranz, der relativ jung ist, im Wiehernhaus bei Johann Hinrich Wiehern entdeckt wurde und erfunden wurde, sondern auch, dass wir diese Adventslieder haben bei den anderen, auch bei vielen Freikirchen, wird ja das Kirchenjahr nicht so bewusst erlebt und dann fällt das alles weg. Aber ganz besonders schön ist das gewesen, diese alttestamentlichen Verheißungen haben bei uns in der Gemeindearbeit, auch in den Adventssonntagen, eine ganz große Rolle gespielt. Nicht bloß die bekannten Texte vom Johannes dem Täufer oder der Einzug Jesu in Jerusalem oder Freut euch in dem Herrn alle Wege am vierten Advent, der Herr ist nahe, sondern auch dieses, was die große Erwartung war. Gott sei Dank durch alle Welt, der sein Wort beständig hält. Das schöne Lied, wie die Verheißungen alle erfüllt sind. Und die sind in Jesus, in dem kommenden Jesus erfüllt. Und man sieht es erst aus dieser großen Erwartung einfach wieder besser. Wir sehen hier in den Versen vorher die große Zusage, das Versprechen, dass dieser Knecht Gottes, dieser gesandte Knecht Gottes, es gibt ja später der, der unsere Krankheiten trägt und für uns das Kreuz auf sich nimmt, Jesaja 53, dieser Gottesknecht, das Volk Israel wieder aufrichten soll, da warten wir ja noch drauf, da ist noch ein ganzes Stück unerfüllt, aber es ist mir zu wenig, die Stämme Jakobs aufzurichten. Ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Das ist die ganze Tragik, dass jahrhundertelang die Christenheit keine Weltmission getrieben hat. Wie man so blind sein kann, und in der Bibel steht es doch drin. Und Sie kennen das ja heute, dass es auch viele Gemeinden gibt, die die Weltmission nicht zu ihrer Aufgabe gemacht haben, obwohl es doch so klar der Befehl schon an Jesus war, und sie hinauszusenden bis an die Enden der Erde. Das Heil geht hinaus, und es waren dann immer treue Leute. Oft waren es Einzelgänger, ich sage mal, es waren Amateure am Rande der Gemeinde immer, die sich dann zusammengeschlossen haben. Das soll ruhig in Freundeskreisen bleiben. Selbst der Kirchenpräsident von Bayern, der Hermann Betzel, hat einmal gesagt, wenn die Mission eine Sache der Kirche wird, dann schläft sie ein. Es muss immer eine Sache dieser Truppen sein, die da lebendig sich für eine Sache engagieren und sagen, das liegt uns auf dem Herzen und wir setzen uns dort ein. Das ist so schön, dass auch dort nochmal steht in den Versen davor, dass das Wort Gottes das Entscheidende ist. Das Wort Gottes. Steht ja schon ganz in Jesaja 40 da, dass die Blume verwelkt, das Gras verdorrt, aber das Wort des Herrn bleibt. Und dieses Wort, das verkündigt wird, das ist das Evangelium. Ich bin so traurig, in so vielen Gemeinden gibt es keine Bibelstunden mehr. Und das ist der Kern von allem. Natürlich kann man auch ein Thema beim Gottesdienst machen, aber es ist dann doch die Gefahr, dass man zum Schluss nicht mehr über das Wort Gottes redet. Das Wort Gottes ist kräftig und dringt durch. Und das ist so schön auf der Lahe, dass hier das Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Und deshalb wollen wir es auch in diesen Adventstagen hier wieder hören, was der Herr tun wird. Und da geht es zunächst um den Knecht Gottes, der verachtet ist von den Menschen und verabscheut von den Heiden. Der Knecht Gottes, das ist ja der kommende Heiland Jesus, der verabscheut ist und verachtet ist von den Menschen. Jetzt kennen wir das ja aus dem Evangelium. Das fängt ja schon an mit der Geburt Jesu in Bethlehem, in der Futterkrippe, armselig. Ich weiß später im Jesaja 53, er hatte keine Gestalt noch Schönheit, aber dass Jesus verachtet war, ich habe ja immer wieder erwähnt, auch heute ist Jesus vielleicht der verachtetste und gehassteste Name in den Weltreligionen, die alle diesen Jesus hassen. Die Muslime, die Buddhisten, die Hindus und vielleicht sogar manche Namenschristen, weil sie wissen, da ist ein Anspruch an mein Leben. Und den Namen Jesus, den lieben nur die Jesu Namen, die verklingen, die ihm gehören und die wissen, es ist der Rettungsname. Jetzt wollen wir noch mal drüber nachdenken, warum ist denn das so verachtet? Und das ist wichtig für uns in der Adventszeit, dass Jesus den Weg der Verachtung geht, des Spottes, des Hasses und nimmt das auf sich. Und wie hat das Jesus durchlitten? Dass die frommen Leute da standen. Bei der Kreuzigung haben die gesagt, ha, wenn du Gottes Sohn bist, kletter doch vom Kreuz herunter bis zum lästerlichsten Spott. Sie haben ihn ins Gesicht gespuckt. Sie haben ihn geschlagen und verhöhnt, der Judenkönig. Und das war nicht bloß eine Panne, sondern das musste Jesus auf sich nehmen, weil er uns mit unserer Verachtung, mit unserem Elend annimmt. Wissen Sie, was sind wir Menschen? Wir machen ja sehr viel aus uns. Ich habe mir extra schön angezogen für Sie, eine Krawatte umgebunden und ein schönes Hemd angezogen. Wir sind doch wer? Kleider machen Leute. Aber wir sind doch alle verlorene Leute. Und ohne den Heiland Jesus haben wir keine Hoffnung und keine Zukunft. Und darum ist Jesus arm geworden, dass er uns durch seinen Reichtum reich mache, dass er hinuntergestiegen in diese unterste Tiefe. Und Sie finden das auch so schön bei den Adventsliedern, natürlich beim Paul Gerhardt: Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich los. Du hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Das kann der Paul Gerhardt bloß ausdrücken. Unser Leben ist gar nichts wert. Wir sind aber so ehrenkäsig und wir sind ganz beleidigt, wenn uns einer runterputzt. Dabei müssen wir immer sagen: Du hast ja ganz recht. Aber der Herr Jesus tritt für mich ein. Und der macht aus meinem Leben etwas. Die Ehre kommt von ihm. Jetzt gebrauchen wir ja auch immer wieder in der Adventszeit, um die Brücke nochmal zu schlagen, immer wieder den Hinweis, dass Jesus der König der Ehren sei. Ich glaube, da hat es mich auch noch nicht oft drüber nachgedacht. Wo ist denn der König der Ehren? Wo doch Jesus auf einem Esel eingezogen ist in Jerusalem. Also auf einem Esel, das wäre wie wenn heute ein Staatsgast, ein Präsident mit dem Fahrrad dahin getriebelt kommt oder so. Mit dem Esel, das sieht doch gar nichts gleich. Ein armselig. Wo ist denn der König der Ehren? Adventspsalm 24, mach die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehren einzieht. Der Herr Jesus hat doch gar nichts von der Ehre gewollt. Bis zum Kreuz hat er sich erniedrigt. Er wurde der Ärmste, der Armseligste, gottgehorsam. Darum hat ihn Gott erhöht. Das war der Weg Gottes in die Tiefe, in die Erniedrigung, in Spott und Schande, weil das unser armes Leben ist. Wir sind alle Nullen. In unserem Leben, was können wir schon wirken vor dem lebendigen Gott? Und diese armselige Existenz hat Jesus auf sich genommen. Und er ist der König der Ehren in der ganzen Armut, aber in der Ehre des Vaters. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen sollen. Er ist der König der Ehren. Wer ist der König der Ehren, der so armselig und niedrig kommt? Jetzt verstehen wir es. Das war ja die Vorbedingung. Wir können es nur durch das Alte Testament verstehen, um Spott und Schanden zu nehmen. Darum hat er sich den Sündern genaht, wo die anderen sagen, mit der Prostituierten spricht man doch nicht. Und Jesus ging ihr nach und liebte sie und suchte ihr Heil. Und er ging dem Schwarzhändler nach, der mit dem Geld so krumme Dinge macht, und ging all den gescheiterten Existenzen nach. Er bringt mich zu Ehren. Das ist so wunderbar. Und darum steht das hier schon in dieser Verheißung drin, dass der Knecht Gottes verachtet ist von den Menschen und verabscheut von den Tyrannen. In der Passionsgeschichte liest man das ja so toll, wie der Pilatus dasteht und sagt: Ich könnte dich doch freilassen. Aber du machst es ja mir unmöglich. Der Gouverneur verachtet doch Jesus. Was ist schon Wahrheit? Er versteht doch gar nichts. Und der Herodes, der ja auch noch kurz Jesus sehen will, das ist der Sohn Herodes gewesen in der Passion. Die großen Herren, die verstehen gar nichts, was da geschieht. Und die Frommen, die verachten Jesus. Aber jetzt ist eine wunderbare Wende passiert. Könige sollen sehen und aufstehen und Fürsten sollen niederfahren. Dieser tief erniedrigte Jesus ist der große Weltenheiland. Und das erleben wir. Dass es keinen Namen in der Welt gibt, der so hoch ist wie der Jesusname, dieser herrliche Jesusname unter allen Nationen und Völkern. Es gibt ganz bestimmt kein Land der Welt, wo nicht Weihnachten gefeiert wird, selbst in Nordkorea. Die wissen das noch. Und in dem Gesprächskreis, habe ich Ihnen erzählt, mit den Naturwissenschaftlern, wo ich da war, in dem Chemischen Institut in Stuttgart, da habe ich vorher mit den Schülern gesprochen: Wie feiern Sie Advent und wie feiern Sie Weihnachten? Da waren ein paar Muslime dabei. Wir feiern Weihnachten. Wir lesen die Zeilen aus dem Koran, wo von Isa drinsteht, von Jesus. Interessant. Es zieht sie irgendwie in Bann. Aber jetzt ist doch wichtig, dass wir den Leuten, du musst ihn richtig kennen, nicht bloß aus dem Koran. Und das ist so schön, wie sie da auf einmal offen waren und ein neues Testament haben wollten. Wissen Sie, dass wir es ihnen sagen: Dieser Jesus, der verachtet war und in die Tiefe gehört, das ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und das ist in diesen Weihnachtstagen so wichtig, dass wir nicht dauernd bloß vom Christkindle reden, von einem Baby, sondern das ist der große Weltenherrscher, der Weltenrichter, der zu uns kommt, der sich aber für uns so erniedrigt hat. Und das ist für uns ganz wichtig, weil wir keine Ehre von den Menschen brauchen. Wissen Sie, dass das eine ganz große Falle ist für uns alle, dass wir alle in unserer Ehrenkäserei so leicht verwundet werden, wenn uns einer die Ehre raubt. Wenn uns einer verletzt, passiert ja dauernd. Und dann gehen wir gleich in die Revolte und sagen, Schluss jetzt. Der Jesus hat mal gesagt, wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt? Und dann heißt, viele von den Ältesten und von den Gläubigen damals in Israel wollten gerne mit Jesus gehen, aber sie hatten Furcht vor ihren Mitbürgern. Wie ist das, wenn ich mich Jesus anschließe? Sie hatten lieber Ehre von den Menschen als Ehre von Gott. Und da müssen wir auf einmal aufpassen, dass wir sagen, das ist das Allergrößte, dass er mich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Unser Leben, fehlerhaftes, schuldbehaftes Leben, er krönt mich. Und lasst doch die anderen reden, was sie wollen. Ich habe immer gern in dem Buch von Thomas von Kempen gelesen, das ist ja so ein interessanter, was sagt man da, zu den Erbauungsbüchern gehört aus 1320, aus der holländischen Linie. Es ist gerade in unserem Pietismus sehr weit verbreitet gewesen. Thomas von Kempen, die Nachfolge von Jesus, sehr lesenswert. Und da hat er immer gesagt, wenn dir es überhaupt noch wichtig ist, was die Menschen über dich reden, dann hast du Jesus noch gar nicht begriffen. Du musst doch dem Lob der Welt abgestorben sein. Es ist doch genug für dich, wenn dich Jesus lobt und wenn er dich ehrt und wenn er dich krönt und bei dir ist. Und darum ist mir das ganz wichtig in unserer Welt, wo so viel Schmach und Schande getragen wird, ist das so wunderbar, dass er mich herausholt, weil er für mich diese Tiefen durchlitten hat und er mir diesen Frieden gibt, dass er mich groß macht. Und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Das ist bei den Paul-Gerhardt-Liedern so groß, dass die biblischen Zusammenhänge hier aufgenommen werden. Und dann steht es da, dass das Gottes Arbeitsweise überhaupt ist. Im ganzen Wirken von Jesus ist das immer so. Gerade wo die Menschen verachtend auf Jesus herunterblicken, da macht Gott seine größten Siege. Und darum ist das für uns das herrlichste Zeichen, das wir überhaupt haben, das Kreuz. Wo das Unrecht gesiegt hat, die Bosheit, die Verleumdung, der Hohn, der Spott, wo sie Jesus hingenagelt haben und selbst die Jünger verzweifelt in alle Richtungen davonlaufen und man den Leichnam ins Grab legt, da hat Gott seinen größten Triumph gemacht, die größte Welterlösung geschaffen. Das ist Gottes Art. Aus der Erniedrigung von Jesus, die größte Erhöhung. Und darum kommen die großen Leute, die Tyrannen müssen auf, der Knecht, der unter den Tyrannen leidet, Könige sollen sehen und aufstehen und Fürsten sollen niederfallen, um des Herrn willen, der treu ist, um des heiligen Israels willen, der dich erwählt hat. Und wissen Sie, das ist doch genauso, dass die Sache von Jesus nicht untergehen kann heute. Und wenn der Teufel triumphiert und wenn wir immer sagen, es stirbt alles, aber der Herr lässt seine Sache nicht untergehen, um Jesu willen. Und sein Wort wird laufen durch die Welt. Wir haben immer wieder Angst, was wird denn da überhaupt? Der Herr lässt seine Sache nicht untergehen. Ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tag des Heils geholfen, habe dich behütet und zum Bund für das Volk bestellt. Gott hat einen Bund gemacht aus dieser Erniedrigung seines Knechtes, der verachtet und verspottet wurde, und hat den neuen Bund gemacht, den Bund, der Zukunft und Hoffnung gibt und der Welterlösung dient. Das ist so herrlich. Und jetzt dürfen die Gefangenen heraustreten aus ihren Gefängnissen, aus der Finsternis. Geht heraus, kommt hervor, am Wege werden sie weiden, auf allen kahlen Höhen ihre Weide haben. So wunderbar, wie dieser Jesus seit dieser Zeit Menschen holt. Mir hat einer von den Gideons, das sind ja diese Bibelverteiler, die da in den Hotels diese Testamente verteilen oder in den Schulen, der hat mir ein Büchlein gegeben, das hat mich also schon gepackt, wo lauter Leute Ihr Lebensbiografie kurz beschreiben auf wenigen Seiten. Das Buch kann man nicht kaufen, das kann man nur bei den Gideon-Leuten sich schenken lassen. Fragen Sie mal danach. Lauter Zeugnisse von Menschen, die ganz furchtbar Mörder in Rauschgift, HIV abhängig waren und im Gefängnis einer, der gesagt hat, jeden Wärter angeschrien. Sie wussten gar nicht, wie sie mit ihm fertig werden. Und dann kam einer. Und da, wo man den Schlitz in das Essen durchgibt, hat er ihm ein neues Testament zugesteckt. Und dann auf einmal passiert das. Das war ein ganzer Kampf dann auch im Gespräch. Sie wissen, wie oft solche seelsorgerliche Gespräche, es geht ja nicht hoppla hopp. Aber wenn die Befreiung kommt, wenn Menschen herauskommen aus der Finsternis, zur Bekehrung, zum Licht, das habe ich immer wieder auch bewältigt, überwältigend der Heidenwelt. Wenn die Zauberpriester sich auf einmal bekehren, ihre Fetische wegwerfen und ihre ganzen alten Symbole, wie auf einmal dieser Jesus siegt. Und das müssen Sie wissen, was in diesen Tagen geschieht. Eine solch große Siegeswelle des Evangeliums in ganz Asien, so hat das keine Generation vor uns erlebt. Bis hinein nach Zentralasien, wie die Gemeinde wächst. Bloß bei uns im Westen ist das so notwendig. Da beten wir drum, Herr, lass das doch auch in unserer Familie wieder geschehen. Das willst du, das ist dein neuer Bund, den du aufrichtest, dass du die Gefangenen herausholst aus der Finsternis und kommt hervor. Advent hat etwas zu tun mit der großen Siegesbewegung des Reiches Gottes, die sich ausbreitet in der ganzen Welt. Mir sind immer die Indianer so gewaltig wie in allen diesen Indianerstämmen, die ja ganz schwer in ihrer Kultur gebunden sind, die man ganz schlecht erreichen kann. Und das dauert ganz lang, bis dieser Charakter überhaupt durch das Evangelium verändert und erneuert wird. Wir wissen ja, wie es bei uns selber lang gedauert hat, bis unsere ganzen schrecklichen Unarten ins Licht Jesu kommen. Aber wir erleben es auch bei den Zigeunern heute. Ganz viele Erweckungen, Bekehrungen unter den Zigeunervölkern von Pakistan über Rumänien bis nach Hamburg hinauf, wie dort Menschen zum Glauben kommen, die ja in einer tiefen, okkulten Welt leben. Mit ihrer Zauberei und mit dieser Kriminalität und was da alles dabei ist, weil Jesus frei macht und diese große siegende Kraft hat. Und das ist unsere Adventsfreude und unsere Hoffnung. Und dann führt Jesus seine Leute. Sie wird weder hungern noch dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie in die Wasserquellen leiten. Ich habe das Ihnen gestern erzählt mit meiner Großmutter. Im Alter von 13 Jahren habe ich das miterlebt, die so schrecklich gestöhnt hat, die vielen langen Leidenswochen in ihrer Krankheit. Wir gehen durch die Hitze dieser Welt, auch wir Christen. Wir gehen auch dort, wo die Sonne sticht. Aber wir erleben die köstlichen Stärkungen an den Wasserquellen und wir erleben den guten Hirten. Es tut mir immer leid, dass ich jahrzehntelang in meinen Gemeinden nie den Mut gehabt hat, das Lied zu singen, das ihr schönstes Glaubenslied ist, weil ich Jesus Schäflein bin, führt er mir noch immerhin. Also in des Hirten Arm und Schoß, unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein, habe alle Tage grüne Weide, dass ich keinen Mangel leide. Und wie haben wir das gesungen, auch in schweren Tagen? Wie können es uns Leute bezeugen, die das erfahren? Wir gehen hindurch, das ist die Realität unserer Welt, aber wir dürfen es dann sagen, diese Wasserquellen. Und das ist in der Tat wieder dieses Wort, wo es vorher heißt, wo Gott sagt, er hat mich zum Pfeil, zum spitzen Pfeil gemacht. Du bist mein Knecht, durch den ich mich verherrlichen will. Und das tut Gott auch. Jesus hat mal gesagt, wer euch hört, der hört mich. Und wenn ihr einem angefochtenen Menschen das sagt, Jesus sagt dir, dann hören sie die Stimme Jesu durch ihren Mund. Das ist das Herrliche unseres Dienstes. Dass wir in diesen Anfechtungen, auch in diesen Adventstagen, wo so viele Menschen verzweifelt sind, dürfen wir Hoffnung geben. Und das Stärkste, was wir geben können, ist das Wort, weil das Wort mächtig ist, vom Geist Gottes erfüllt, vom Geist Gottes inspiriert. Und das schafft und wirkt im Herzen der Menschen. Und das dürfen Sie wissen. Das kann passieren, dass es noch nach Wochen plötzlich nachwirkt und bei Menschen Frucht schafft. Und darum ist das so groß, dass Menschen das erleben, wenn dieser Heiland kommt. Das war schon die Erwartung des Jesaja in diesem geschlagenen Volk Israel, das so viel Erniedrigung erlebt hat. Das war ja schon auch früher eine Verachtung, dass die Weltvölker auf die Juden antisemitisch verachtend herunterblicken. Und dieses Volk hat Jesus ausgesucht. Und der Gottessohn ist im Volk der Juden geboren. Das Heil kommt von den Juden. Und dort hat er sie erhöht. Und dann ist diese Siegesgeschichte des Evangeliums losgelaufen und ist durch die Völkerwelt gegangen. Sie werden von Ferne kommen und siehe jene von Norden und diese vom Meer und jene vom Land Sinim. Das ist China. Beim Jesaja steht das schon drin. Da kommen sie. Und wie lange war dieses Land China denn verschlossen? Bei Hudson Taylor hat es ja erst angefangen. Und da kommen sie, wie heute in großen, großen Zahlen diese Aufbrüche dort sind. Wir hatten ja unsere größte Gruppe von Mitarbeitern 15 Jahre lang in der Mandschurei mit 10 Mitarbeitern von christlichen Fachkräften. Und die das immer erzählt haben, wie dieses China aufbricht, die Studenten, obwohl gar nichts von Religion gesprochen werden darf. Und der Hunger nach Jesus so groß ist. Und das ist die Siegesfreude, dieser verachtete Jesus ist der König der Ehren. Die Ehre Gottes hat er, auch wenn die Menschen seinen Namen in den Dreck treten. Und dann geht's noch weiter. Jauchzt, ihr Himmel, freue dich, Erde. Lobt, ihr Berge mit Jauchzen. Wir hören das im Weihnachtsoratorium. Jauchzet, frohlocket, wer einstimmen soll. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Auf einmal wird das weit. Wir haben nicht bloß die kleinen Sprüche, das Kind in der Krippe, sondern der große Weltenherr, der seine Heilsgemeinde sammelt aus allen Sprachen, Nationen und Völkern. Und das geschieht heute schon in ganz großer Weise. Und wir dürfen das wissen. Und wunderbar, wenn wir auch noch Berichte davon bekommen und das erfahren, was in aller Welt geschieht, wie sie ihre Götzen wegwerfen und Jesuslieder singen. Das ist in der Tat das Allerwichtigste an Weihnachten. Der Jesusname und ihm zu gehören und ihm zu dienen. Und erbarmt sich seiner Elenden. Das ist im ganzen Alten Bund immer die Anawim, die Elenden. Dass das Gottesvolk oft auch an der Grenze seiner Kraft ist. Darum ist es, tröstet mein Volk, tröstet, richtet's auf, sprecht Mut zu. Das ist doch groß, weil der Herr der größte Trost ist und die größte Ermutigung. Es gibt ja herrliche Adventslieder. Leider sind manche wieder verschütt gegangen. Rainer Wörz hat ja gesagt, wir wollen immer auch, dass ein paar in Erinnerung bleiben. Ich habe früher immer so gern das Lied singen lassen, das ist in allen Liederbüchern immer vor. Natürlich ein Paul-Gerhardt-Lied. Warum willst du draußen stehen? Das knüpft da an bei Eliezer. Eigentlich toll, du Gesegneter des Herrn. Aber dann kommt das, in der Welt ist alles nichtig. Nicht ist das nicht kraftlos wäre. Habe ich Hoheit, die ist flüchtig. Was ist Reichtum? Was ist mehr als ein Stücklein armer Erd? Was ist, das mich heute erfreut, das mich morgen nicht gereuet? Toll beschrieben, durch die Jahrhunderte. Selbst die Lust und alles, was wir haben. Und dann kommt, aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christus. Dein Erfreuen ist die Weide, wo man satt und fröhlich ist. Leuchte mir, o Leben, sich. Das sind ganz wunderbare Verse. Seines, wie heißt es, Segensgülden, der gespannt. Himmelsgülden, der spannt rings um dich herum. Wenn man so ein Lied wieder liest, da ist man richtig geborgen in dieser Adventszeit, gerade in diesen Anfechtungen, in diesen Schrecken, weil er da ist und zu dir kommt und dir das alles wiedergeben will. Heben Sie Ihre alten Gesangbücher auf, da steht das alles noch drin. Und das sind die Lieder so wichtig, die wir ja nicht vergessen, weil die so uns das in einer Sprache sagen, das hat ja Paul-Gerhardt gekonnt, die war so melodisch, so einfach und doch so klar. Und dann reimt sich das so wunderbar und dann kann man es behalten. Und jetzt noch das Letzte. Diese Anfechtung bleibt. Die Gemeinde bleibt immer in der Anfechtung. Und dann kommt wieder die Frage, die kennen Sie ja von so vielen Christen. Der Herr hat mich vergessen. Wo ist er denn, wenn mir jetzt so viel Leid passiert? Und das ist das, was Zion sagt. Der Herr hat mich vergessen. Der Herr hat mich verlassen. Und dann kommt diese herrliche Antwort. Das geht doch gar nicht. Warum? Weil das wieder die Natur Gottes ist. Gott kann's gar nicht. Und dann wird ein Bild gewählt von der Mutterliebe. Also, Vaterliebe ist schwierig, aber Mutterliebe ist was ganz Tolles. Darf ich sagen, wo so viele Frauen unter uns sind. Das ist was ganz Besonderes, eine Mutterliebe. Ich sage immer wieder, obwohl als in der Bildzeitung ja drin steht, Rabenmutter hat irgendwas Böses mit ihren Kindern gemacht, aber es ist was ganz Extremes mit der Rabenmutter. Es ist wieder die Natur einer Mutter. Eine Mutter vergisst ihr Kind nicht. Wenn ich drüben in der Justizvollzugsanstalt in Heimsheim bin, bei den Lebenslänglichen, sage ich immer wieder, guckt Ihre Frau noch nach Ihnen? Oder meistens nicht, die will nichts mehr wissen, die hat sich scheiden lassen. Aber kann so weit sein, aber meine Mutter denkt an mich, die besucht mich immer wieder. Mutterliebe, auch wenn er im Gefängnis sitzt, auch wenn er lebenslänglich hat, Mutterliebe. Bei Gott ist noch viel mehr, er kann dich gar nicht vergessen. Das musst du einfach mal wissen, dir auf der Zunge zergehen lassen. Gott kann gar nicht gleichgültig sein, was dich bekümmert. Das, was dich heute Nacht umtreibt, wenn du nicht schlafen kannst, das bewegt den heiligen Gott, den Herrn aller Herren und den König aller Königen. Er kann dich nicht vergessen. Und wenn es eine Mutter doch tut, er nicht, nie. So will ich doch deiner nicht vergessen. Das ist das Herrliche, dass das in Jesus noch einmal bestätigt ist, dass alle Gottesverheißungen Ja und Amen sind. Und darum ist das für uns so wunderbar in diesen Adventstagen, dass wir diesen Jesus haben. Die Bestätigung aller Verheißungen, die uns gelten. Und wir haben diese 4 Wochen vorher, um uns noch einmal drauf zu rüsten und dann an der Krippe zu stehen und sagen, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Denn in dir, Jesus, sind alle Verheißungen erfüllt. Und was mich bedrückt und meine Sorgen darf ich bei dir abladen. Und das Wunderbare, auch wenn mich meine Schuld bedrückt, das ist ja auch plötzlich, wenn der Geist Gottes wirkt, wird die aufgedeckt. Dann kommen uns lang vergangene Dinge wieder in Erinnerung. Er bringt das zurecht, was kein Mensch zurechtbringen kann. Du kannst auch die vergangenen Dinge nicht mehr ordnen. Aber er heilt sogar in deinem Leben rückwärts. Die schrecklichen Dinge und die Folgen kann er mildern, weil er der Herr ist. Und das ist er gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Ich will doch deiner nicht vergessen. Gottes Wille ist so fest. Sie wissen, wie das ist, wenn einer einen dicken Willen hat, gell? Dickkopf. Und da hat Gott einen Willen, sagt, nein, das kann nicht sein, dass mein Wort gebrochen ist. Und das ist das Schlimme in der Anfechtung, wenn wir meinen, aber doch, das reicht nimmer. Doch, es ist da. Und dann das schöne Wort, siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Gott hat uns dauernd vor Augen, in der Hand, dass er uns sieht. Ein Porträt von uns, das sieht er in den Zeichnen, da hat er unsere Züge eingeprägt, unsere Sorgenfalten, unsere Ängste, unsere Schwachheiten, unsere Mühseligkeit. Ich habe dich gezeichnet und er weiß es und er kennt uns und spricht uns dies noch einmal zu. Und das ist so herrlich, dass das für das Volk Israel gilt, das gilt für unsere Gemeinde, dass wir dort das wissen dürfen. Ich kann fröhlich meinen Weg gehen, aber ganz wichtig ist, dass ich die Tore weit aufmache in meinem Herzen, dass dieser König der Ehren jetzt bei mir einziehen kann. Komm, du König der Ehren. Du mit deiner Ehre tritt ein in mein kleines Leben. Und komm, du und gib mir diesen Frieden. Und dann ist das so herrlich, dass das wirklich eine Vorbereitungszeit ist auf die Weihnachtstage, die vor uns stehen, auf die Festtage, die gefüllt sind von diesen herrlichen Erwartungen. Und jetzt wissen Sie, dass das natürlich noch viel mehr drin ist. Das eilt ja schon auf dieses Jesaja 53 hin. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, auf dass wir Frieden hätten. Diesen Frieden, den uns niemand nehmen kann. Keine Angst, auch kein Tod, auch der Teufel nicht, weil wir in Jesus ganz festgeborgen sind. Ist Gott für uns, wer will jetzt denn noch gegen uns sein? Er hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Freuen Sie sich. Und das war ja der Anfang. Wir geben nicht bloß billige Sprüche weiter, schöne Weihnachten, sondern du musst diesen Jesus haben. Und tragen Sie das zu den anderen Weiden, sagen, der ist bei dir, dieser Jesus. Der kommt zu dir und sucht dich. Suchen Sie einen Liedvers raus, den die Leute kennen, ein Bibelwort, und sagen Sie das mit Ihren Worten ganz schlicht und ungelenk. Und das kann der Herr segnen und benutzen, dass Menschen getröstet werden in diesen Adventstagen. Wir wollen beten. Lieber Herr, vielen Dank für diese Zukunftserwartung, die du uns schenkst, diese große Hoffnung. Wir sind ja oft bedrückt über den Zustand deiner Gemeinde, auch in unseren Tagen, auch in unserem Land, dass so viel Glauben fehlt, dass so viel Zweifel sind, so viel Zerpflücken deines Wortes, so viel Unglauben macht sich breit, so viel Trägheit. Herr, dann erwecke du uns, dass wir deine fröhlichen Zeugen sind. Und wir wollen in der kurzen Zeit unseres Lebens nur da mit dabei sein, bei deinem Siegeszug durch die Völkerwelt. Das ist so wunderbar, was du uns geschenkt hast von Kindertagen und was du uns auch hier auf dieser Lahe gegeben hast. Vielen Dank für diese Stätte, wo deine Ehre wohnt. Und wir bitten dich jetzt, wo überall dein Wort verkündigt wird, morgen, lass das doch durchbrechen, dass du als der Heiland und der Welterlöser vor Augen stehst, dass es nicht um Rituale und Kerzenschein geht und Tannenzweige, sondern um dich, den Weltenkönig, und dass du unser Herz erobern willst und dass wir dir gehören dürfen. Im Leben und im Sterben. Amen. Jetzt sage ich noch ein Wort zum nächsten Lied, das ist in unserem grünen Buch. Das ist jetzt ein Fimmel von mir, in diesem grünen Liederbuch 220. Deshalb muss ich das noch kurz erklären. Such, wer da will, ein ander Ziel. Wenn Sie gucken, wer der Liedermacher war, dann ist es der Georg Weisel. Und der Georg Weisel, wer hat denn da noch gemacht? Macht hoch die Tür, die Tour macht weit. Der war Pfarrer in Königsberg. Und das müssen Sie mir jetzt einfach abnehmen. Der hat dieses Lied am dritten Advent gedichtet, wo im Kirchenjahr immer an den Johannes den Täufer erinnert wird. Und hat dieses Lied, Altstädter Kirche, wie das heißt in Königsberg, hat das zur Einweihung der Kirche gedichtet am dritten Advent. Und wenn Sie es einmal dann den Text angucken, passt das genau. Der Johannes war nämlich nicht der Zweifler, das ist mir ganz wichtig. Ach, such doch den. Der hat ja gesagt, Johannes 3, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, der hat ja darauf hingewiesen. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Sein Wort ist wahr, sein Werk sind klar, sein heiliger Mund hat Kraft und Grund. Wir haben nicht so viele Adventslieder, darum können wir das einmal heute Abend als Adventslied singen, so wie es ursprünglich einmal gedacht war. Ist kein tragischer Fehler, denn es passt ja auch sonst als ein Bußlied wunderbar immer wieder. Aber wir singen es einmal in Erinnerung an den Johannes den Täufer und singen alle 5 Verse. 220.